ARD Sounds.
Die Hitze in diesem Sommer, die hat ihre Spuren hinterlassen, auch in unseren Flüssen und Seen. Immer mehr Minimalrekorde bei den Wasserständen gibt es da zu vermelden. Am Rhein, da lag der Pegel in Köln am Samstag, dem 1. August, bei nur 67 Zentimetern, so niedrig wie noch nie zuvor. Auch die Schifffahrt ist stark beeinträchtigt. Nicht nur auf dem Rhein, sondern auch auf der Donau musste sie teilweise eingestellt werden. Und das Ganze, das hat auch dramatische ökonomische Folgen. Das Niedrigwasser in deutschen Flüssen könnte nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr komplett zunichte machen. Das Wasser in unseren Gewässern, es ist zu warm und es ist zu wenig. Darum geht's heute bei uns hier in IQ. Was macht die Hitze mit unseren Flüssen und Seen?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Franzi Konitzer und bei mir ist heute Renate L., unsere Fachfrau hier im IQ-Team für Umweltthemen und Klimawandel. Hallo Renate.
Hallo Franzi.
Ja, Renate, auch der Bodensee ist von der Hitze betroffen. Der verliert weiterhin kontinuierlich Wasser derzeit, 2 bis 3 Zentimeter täglich. Die Pegel, die liegen schon seit Wochen unter den bisher gemessenen Minimalwerten. Zuletzt lag dieser Minimalwert in Konstanz bei 2,89 Meter und der bisherige Minimalstand war eben mehr als 20 Zentimeter höher. Das klingt für mich fast so, als ob der Bodensee quasi austrocknet. Ist es denn wirklich so heftig, Renate?
Ja, es ist wirklich heftig. Es fließt weniger Rhein aus den Bergen, aber der Abfluss in den Rhein ist immer noch genauso hoch wie sonst. Und ich war kürzlich am Bodensee in Lindau, war da zum Baden und da musste ich vom Ufer viel länger über die Steine am Boden gehen, bis es tief genug war zum Schwimmen. Das war wirklich ziemlich unangenehm. Und das Wasser ist stellenweise sehr warm. Das fühlt sich richtig so ein bisschen komisch an. Und es macht ja nun Schlagzeilen, wenn die Seen so warm sind, dass sich Blaualgen ausbreiten. Das sind eigentlich Bakterien, Cyanobakterien. Die sind eklig, aber die sind auch giftig. Die können die Haut reizen, die können Übelkeit und Durchfall verursachen. Und die sind besonders giftig für Hunde. Und die entstehen eben vor allem in stehenden warmen Gewässern, zum Beispiel aktuell am Bodensee zwischen Festland und Insel in Lindau, dem sogenannten Kleinen See, aber glücklicherweise nicht an den bekannten Badeplätzen. Diese Blaualgen sind aber bloß ein besonders auffälliges Symptom. Niedriger Wasserstand und hohe Temperaturen, die sind problematisch für das gesamte Ökosystem. Aber man merkt das nicht gleich.
Merken ja wir Menschen, potenziellen Badegäste, es dann von außen wirklich erst dann, wenn die Fische mit dem Bauch nach oben tot im Wasser schwimmen?
Ja, dann ist es wirklich unübersehbar. Aber vorher gibt es eben unter der Wasseroberfläche auch schon problematische Entwicklungen, die wir nicht sehen. Wir können uns freuen, dass an über 90% der Badeplätze das Wasser so sauber ist, dass wir da baden können, ohne krank zu werden. Aber gleichzeitig sind 75% der Gewässer nicht in einem guten ökologischen Zustand. Das ist ein Fachbegriff. Und das müssen sie eigentlich bis 2027 sein. Das wird aber offenbar nicht klappen.
Was hat es denn mit dieser Zielmarke von 2027 auf sich? Warum müssen die bis dahin in einem guten ökologischen Zustand sein?
Da geht es um die Wasserrahmenrichtlinie der EU. Und um die einzuhalten, müssen unsere Gewässer bessere Lebensräume für alle Wasserorganismen werden. Das betrifft Staustufen in Flüssen, die Fische ausbremsen. Das betrifft Schadstoffe wie Pestizide, aber auch zu hohe Nährstoffkonzentrationen, also Überdüngung.
Nun hast du eben gesagt, einerseits ist das Wasser an den Badeplätzen größtenteils sehr sauber, bei über 90% dieser Badeplätze. Andererseits sind viele Seen in keinem guten ökologischen Zustand. Ist das nicht irgendwie widersprüchlich?
Nee, ist es nicht, weil es geht um unterschiedliche Kriterien. Badewasser sollte keine Fäkalkeime oder sowas Ähnliches enthalten. Für die ökologische Qualität ist aber zum Beispiel die Wassertemperatur derzeit an vielen Stellen zu hoch, obwohl die Badegäste das vielleicht ganz schön finden, wenn sie so kalt ist. Aber je wärmer das Wasser ist, desto weniger Sauerstoff ist im Wasser gelöst. Das ist ein Naturgesetz. Daran ist nichts zu ändern. Und den Sauerstoff brauchen ja die Fische und die anderen Tiere im Wasser zum Atmen. Wenn die nur noch schwer atmen können, sind sie gestresst. Dann können sie nicht mehr so gut auf Nahrungssuche gehen. Das kann eine Abwärtsspirale in Gang setzen. Die retten sich dann in Bereiche, wo kaltes Grundwasser in den See fließt, wenn es die gibt. Und dann gibt es vielleicht ein Sommergewitter, das schwemmt Sedimente und Bakterien ins Wasser. Diese Bakterien vermehren sich dann, weil es schön warm ist. Und die verbrauchen dann noch extra Sauerstoff.
Okay, also es ist allgemein zu warm. Also kann dann auch erst wieder mehr Sauerstoff im Wasser gelöst werden, wenn es wieder kälter wird, so ab Herbst und Winter?
Ja, im Prinzip ist das so. Vor allem bei tiefen Seen haben wir aber dann noch ein anderes Problem. Wasser in tiefen Seen hat ja verschiedene Schichten, die sich nicht vermischen.
Gut, der Bodensee ist so ein tiefer See und diese ja eigentlich Nicht-Vermischung liegt ja daran, kälteres Wasser hat eine größere Dichte, ist deshalb eher unten und das wärmere Wasser darüber hat eben eine geringere Dichte und deshalb durchmischen sich diese beiden Schichten eben nicht. Richtig?
Ja, das stimmt. Solange, bis das Wasser oben sich wieder abkühlt.
Also ist das erst dann im Winter der Fall?
Genau, so sollte es sein. Das Wasser wird dann so kalt, dass es sich wieder mischen kann. Außerdem gibt es da ein paar schöne Winterstürme, alles wird durchgewirbelt. Und das muss auch so sein, denn ganz unten in dieser kalten Schicht ist sozusagen der Komposthaufen des Sees. Dort wird alle tote Biomasse abgebaut. Das verbraucht Sauerstoff und setzt viele Nährstoffe frei, die die Organismen im See oben brauchen. Und damit dieses System funktioniert, muss es eben regelmäßig durchgemischt werden. Dadurch kommen die Nährstoffe nach oben und der Sauerstoff nach unten.
Du hast gesagt, es sollte so sein, es muss regelmäßig durchmischt werden. Ich höre so ein bisschen Konjunktiv raus. Also es sollte so sein, aber so ist es nicht?
Nein, der Bodensee ist ja eigentlich das Musterbeispiel für so einen geschichteten See, wie du schon gesagt hast. Und der hat sich außer in flacheren Randbereichen seit dem Winter 2017-18 nicht mehr komplett durchmischt, weil das Wasser oben nicht kalt genug wird, um sich mit dem tiefen Wasser zu vermischen. Und umso höher die Temperaturen sind, mit denen der See in den Herbst geht, desto geringer ist ja die Chance, dass er sich durchmischen kann. Man weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Der Sauerstoffgehalt in der Tiefe sinkt von Jahr zu Jahr. Und durch die vielen Nährstoffe, die da freigesetzt werden, Stichwort Komposthaufen, wird das Tiefenwasser auch immer schwerer, die Durchmischung also immer schwieriger.
Nun ist ja Winter 2017, 2018, das ist ja auch nun schon einige Jahre her. Warum hatte diese mangelnde Durchmischung im Bodensee bisher keine fatalen Auswirkungen? Also zum Beispiel dieses drastische Szenario, dass tote Fische mit dem Bauch nach oben im Wasser liegen oder tot ans Ufer geschwemmt werden.
Ja, das hat mit einer Entwicklung zu tun, die oft kritisiert wurde, vor allem von den Berufsfischern. Die haben oft gesagt, der See ist zu sauber. Tatsächlich wurden über Jahrzehnte rund um den See Kläranlagen entweder neu gebaut oder verbessert.
Also fließen keine Abwässer in den See, die aus unseren Badezimmern kommen? Das klingt erstmal jetzt nicht schlecht. Inwiefern ist das dann zu sauber?
Ja, die Abwässer enthalten eben viele Nährstoffe. Kleine Anekdote, um das zu verdeutlichen. Ich habe in den 80er Jahren studiert, fast 400 Kilometer vom Bodensee entfernt. Aber es gab regelmäßig Fisch aus dem Bodensee in der Mensa. Fälchen, woanders heißen die Renken. Heute kostet ein Kilo Fälchenfilets um die 26 Euro.
Und ja, ist daher vom Preisniveau nicht mehr als Mensaessen geeignet, nehme ich an. Und das hat jetzt was mit den Abwässern im Bodensee zu tun.
Genau, der Grund ist, dass das Wasser in den 80er Jahren extrem nährstoffreich war durch die Abwässer. Ich stelle mir vor, dass die Fälchen nur das Maul aufsperren mussten, dann ist das Futter quasi reingeschwommen. Und den Fischern mit ihren Netzen ging es wohl genauso. Heute sind die Fälchen viel kleiner und seltener. Aber damals wurde der See auch in jedem Winter durchgemischt. Das nährstoffreiche Tiefenwasser nach oben geholt, der Sauerstoff nach unten gebracht. Wenn das Wasser heute immer noch so nährstoffreich wäre wie damals, aber ohne Umwälzung, würde auch viel tote Biomasse nach unten sinken, sehr viel sogar. Aber es gäbe dann irgendwann keinen Sauerstoff mehr da unten, um die tote Biomasse abzubauen. Stattdessen würde der Abbau auf ein anaerobes System umschalten, also ohne Sauerstoff. Und dabei entstehen übelriechende Giftgase wie Schwefelwasserstoff. Und das wäre dann schädlich für das gesamte Seeökosystem.
Okay, also so kann es also sein, dass die Seen einerseits sauber, in Anführungszeichen, zum Baden sind, andererseits aber nicht von guter ökologischer Qualität. Aber das Grundproblem bleibt, ist das Wasser in den Seen zu warm und bleibt es auch im Herbst und Winter zu warm, ist eine Durchmischung der kalten Wasserschicht unten und der wärmeren Schicht oben nicht mehr möglich und als Folge droht Sauerstoffmangel und Schäden für das Ökosystem. Renate, ja, Bodensee gilt als Musterbeispiel für einen geschichteten See. Es ist ein großer, tiefer See. Wie schaut es denn bei den flachen Seen aus?
Also bis etwa 10 Meter tiefe Seen sind nicht geschichtet, normalerweise. Wenn es jetzt sehr warm wird, kann das auch passieren, dass die obere Schicht eben besonders warm wird und sich mit der unteren nicht mehr vermischen kann. Dann bekommen die auch Probleme mit Sauerstoff und Nährstoffen. Bei flacheren Seen ist aber die Chance größer, dass sie im Winter stark genug abkühlen, um sich wieder zu durchmischen. Da ist es aber entscheidend, ob nährstoffreiches Wasser reinfließt. Das kann auch Wasser sein, das bei starkem Regen von gedüngten Äckern oder Wiesen direkt reinkommt oder mit einem Bach in den See fließt.
Bach ist ein gutes Stichwort, denn es gibt ja auch Fließgewässer in Deutschland und die leiden ja genauso unter der Hitze. Es gab da eben erst auch neue Rekordwerte vom Rhein zum Beispiel, von der Donau, ne? Die, also Flüsse auch. Es gibt zu wenig Wasser. Das hat ja nicht nur Folgen für die Schifffahrt. Was macht das denn mit den Ökosystemen in den Flüssen?
Ja, also unter 70 Zentimeter bei Köln, man kann sich das eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Da sieht man auf den Bildern jetzt ausgedehnte Kiesbänke, an der Donau genauso. Dann fließt das Wasser langsamer, vor allem am Rand, in Buchten. Und die Temperaturen sind natürlich auch sehr hoch. Und das kann dazu führen, dass sie sogar in Flüssen die giftigen Blaualgen ausbreiten können. In Kelheim, also knapp 40 Kilometer flussaufwärts von Regensburg, da hat das Gesundheitsamt Mitte Juli vom Baden in der Donau abgeraten. Das ist dort sonst sehr beliebt und normalerweise ist das Wasser ja da auch sauber. Aber es gab eben Blaualgen, was in Flüssen ungewöhnlich ist, weil die sich ja nur in stehenden Gewässern ansammeln. Aber das kann eben auch in einer flachen Bucht passieren oder wenn eine Kiesbank bei Niedrigwasser einen Teil des Flusses seitlich isoliert. Wenn es regnet, können die Blaualgen dann schnell wieder weg sein. Aber in Kelheim sind einige Menschen und Hunde krank geworden. Ein Hund ist gestorben. Man sollte also vorsichtig sein, wenn es lange nicht geregnet hat.
Bei Flüssen eben auch. Aber jetzt gibt's ja Sommergewitter. Kurze, heftige Regenschauer, helfen die vielleicht?
Ja, die können so eine flache Bucht schon ausschwemmen, dann sind die Blaualgen weg. Aber wenn es danach länger trocken und heiß ist, können sie sich wieder stark vermehren. Nur wenn das Wasser ständig in Bewegung bleibt, gibt's keine Blaualgen in kritischer Menge.
Mhm. Bei den Flüssen spielt nicht nur das weniger Wasser eine Rolle, sondern auch das wärmere Wasser, was macht das denn mit den Bewohnern der Flüsse, zum Beispiel den dort heimischen Fischen, wenn eben diese Flüsse zum Teil ja, historische Niedrigstände erreichen?
Ja, das ist ein Problem für einige Fischarten, die auf kaltes Wasser angewiesen sind. Und da gibt es welche, die sind speziell in der Donau heimisch. Daran sieht man ja schon, dass die Temperaturen ungewöhnlich hoch sind, weil das eben typische Donaufische sind. Da schauen die Fischökologen vor allem auf den Huchen, der wird auch Donaulachs genannt. Den gibt's nur in der Donau und ein paar Nebenflüssen. Aber der braucht eben kaltes Wasser. Der sucht sich dann Stellen, an denen Grundwasser in den Fluss kommt. Das ist kälter. Letztes Jahr im Juli wurden in der Donau DNA-Proben gesammelt. Da hat man auch Huchen-DNA gefunden, wenn auch nur ziemlich wenig. Aber wie viele Huchen diesen heißen Sommer überleben, da muss man sich wohl Sorgen machen. Und damit auch um andere Fische, die auf kälteres Wasser angewiesen sind. Das gilt auch für kleine Nebenflüsse. Und dabei könnte man gerade bei kleinen Flüssen einiges tun, um die Situation zu verbessern.
Was denn zum Beispiel? Also wie kann ich einen Fluss kühlen?
Ja, schon seit bald 50 Jahren gibt es die Forderung, Bäume am Ufer zu pflanzen, die Bäche und Flüsse beschatten. Das senkt die Wassertemperatur um einige Grad. An der Ahr kann man jetzt gerade sehen, was das bewirkt. Da hat die Sturzflut vor 5 Jahren die Bäume und Büsche am Ufer weggerissen. Deshalb sind jetzt dort wärmeliebende Fischarten häufiger als früher. Elritze zum Beispiel oder Bach-Neunauge. Aber Forellen und Eschen, die kaltes Wasser brauchen, die haben es da jetzt schwer. Und dann gibt es noch eine zweite, eigentlich einfache Maßnahme, um Flüsse und Bäche vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Das sind Gewässerrandstreifen, also Schutzstreifen zwischen dem Ufer und einem Acker oder einer Wiese. Im Sommer haben wir ja öfter diese Gewitter mit Starkregen, die nicht einsickern, sondern an der Oberfläche abfließen. Die schwemmen dann gedüngten Boden in Bäche und Flüsse. Dann können sich Bakterien schnell massenhaft vermehren und die verbrauchen wieder Sauerstoff. Das passiert, wenn die Äcker und Wiesen bis ans Ufer gehen, was ja leider normal ist. Obwohl es Ausgleichszahlungen für die Landwirte gibt, wenn sie dort nicht ackern. Und in diesem Sommer kam noch ein Thema in die Diskussion, Kläranlagen.
Die waren ja eben schon beim Bodensee ein Thema. Was ist denn das Problem bei Flüssen? Können die Kläranlagen nicht mehr richtig arbeiten?
Doch, aber selbst bei einer optimal arbeitenden Kläranlage fließt ja am Ende kein Trinkwasser raus. Man nennt diesen Abfluss Klarwasser. Da sind schon noch Nährstoffe drin, wie Stickstoff und Phosphor, die als Dünger wirken. Und auch manche Schadstoffe, wie Medikamente oder Pflanzenschutzmittel. Und 85% der Kläranlagen leiten ihr Klarwasser in Bäche oder kleine Flüsse. Wenn die jetzt Niedrigwasser fühlen, aber dieselbe Menge Klarwasser reinfließt, ist die Konzentration von Nährstoffen und Schadstoffen höher als sonst. Mit möglicherweise schädlichen Auswirkungen auf alles, was da drin lebt. Bei einem großen Fluss fällt der Kläranlagenabfluss nicht so ins Gewicht.
Okay, also das habe ich jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich gehört, dass man immerhin das Wasser in Bächen und kleineren Flüssen beschatten könnte tatsächlich, um es abzukühlen. Und bei allen Flüssen könnte man mit Randstreifen verhindern, dass gedüngter Boden reingeschwemmt wird. Aber der Pegel, der ist ja dann immer noch zu niedrig.
Ja, den können wir tatsächlich nicht schnell höher kriegen. Zumindest nicht, ohne dafür zu sorgen, dass das Klima wieder kühler wird. Das sind ja einmal die Flüsse, die vom Regen gespeist werden, der aber fehlt. Zum Beispiel die Donau bis Passau. Da kommt dann der Inn, Der wird immer noch stark von Gletschern gespeist und der führt auch jetzt noch viel Wasser. Für den Rhein spielen die Gletscher auch eine wichtige Rolle, weil sie eben im Sommer schmelzen und damit den Pegel hochhalten, eigentlich. Aber die Gletscher werden eben immer kleiner und wenn es dann auch noch wenig regnet, dann haben wir die Situation wie jetzt mit einem Pegel von unter 70 Zentimetern bei Köln. Bisher war das Niedrigwasser dort üblicherweise etwas über einen Meter, außer in anderen extrem heißen Jahren wie 2003 und 2018.
Also 70 Zentimeter klingt auch für mich sehr wenig, aber wie hoch ist denn der Pegel normalerweise?
So der langjährige Mittelwert über das ganze Jahr, das sind knapp 3 Meter. Und das extreme Niedrigwasser jetzt hat ja natürlich nicht nur ökologische Auswirkungen.
Sondern auch ökonomische. Teilweise, ich habe es ja auch vorhin erwähnt, wurde die Schifffahrt auf der Donau und auf dem Rhein eingestellt. Oder eingeschränkt, weil die Schiffe eben nicht voll beladen fahren können, weil sie bei voller Beladung eben dann zu tief liegen und auf Grund laufen würden.
Genau, und das heißt eben, für dieselbe Frachtmenge müssen sie mehrmals fahren, was ja auch sowohl ökonomische als auch ökologische Folgen hat. Es braucht mehr Zeit und mehr Treibstoff. Es werden jetzt die ersten Schiffe für besonders flaches Wasser gebaut, denn Lkw sind keine Alternative. Ein vollbeladenes Binnenschiff ersetzt 100 Lkw. Und es gibt ja auch Dinge, die man nur mit einem Schiff transportieren kann, zum Beispiel riesige Kraftwerksturbinen.
100 zusätzliche Lkw pro Schiff im Köln-Düsseldorf-Gebiet, das möchte ich mir nicht vorstellen für die Autobahnen.
Das möchte niemand.
Welche Auswirkungen hat das jetzt aber konkret, diese Einschränkungen?
Also wenn wir jetzt mal auf 2018 zurückblicken, das war das letzte heiße und trockene Jahr. Da mussten Unternehmen wie BASF und ThyssenKrupp ihre Produktion drosseln, weil Rohstoffe oder Material nicht geliefert werden konnten. Es gab auch Lieferengpässe an Tankstellen. Natürlich sind die Benzinpreise gestiegen. Und die Bundesregierung hat damals sogar die strategische Ölreserve freigegeben, weil in Südwestdeutschland das Erdöl knapp wurde. Und dann gibt es ja an Flüssen auch Kraftwerke. Die verwenden das Wasser zum Kühlen, was aber nicht geht oder nicht erlaubt ist, wenn die Wassertemperatur ohnehin schon sehr hoch ist. Die Kraftwerke müssen dann die Leistung drosseln. Und das kann alles wieder so kommen.
Ja, das sind keine guten Aussichten, Renate.
Nein, ich fürchte, das ist alles nur ein Vorgeschmack auf künftige Jahre. Wie ja auch 2003 und 2018, etwas weniger auch 2019, schon Vorboten von 2026 waren. Man sieht, diese Hitze-Dürre-Jahre, die kommen immer häufiger.
Liebe Renate, trotzdem vielen lieben Dank für das Gespräch und die Infos.
Gerne, auch wenn das Thema Klimawandel immer eine Garantie für schlechte Nachrichten ist. Und man den nicht so schnell aufhalten kann. Es gibt ja immerhin trotzdem Möglichkeiten, was gegen die Folgen auszurichten. Im Fall von Gewässern durch Bäume, die das Wasser beschatten und durch Randstreifen, die den Dünger aufhalten.
Und Klimawandel, das ist auch mein Stichwort hier zum Schluss. Denn da habe ich noch einen Anhörtipp für euch. Beim Klimaschutz wird gerade vieles geprüft und in Frage gestellt. Sind Wärmepumpen die Zukunft oder bleibt es doch bei der Gasheizung? Wie viel Förderung brauchen Solaranlagen eigentlich noch? Und kann man da kürzen? Und was ist mit E-Autos? Geht Klimaschutz vielleicht auch mit E-Fuels oder Hybridautos? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Der Podcast richtet dabei immer auch den Blick nach vorn und nimmt euch mit. Vom Problem zur Perspektive. Das ARD-Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und das war's für diese Folge des IQ-Podcasts. Die Redaktion für diese Folge hatte Florian Pfalz-Eder. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage Ciao und Servus. Bis zum nächsten Mal.